In einer Waldregion Südkameruns wurde an einem Bushalteplatz als Imbiss Buschfleisch angeboten. Mich faszinierte ein Topf mit Affenfleisch und so machte ich, um mir die Langeweile des Wartens zu vertreiben, ein Foto von dem Gulasch, aus dem ein Affenhändchen herauslugte. Im nächsten Moment begann die Händlerin wütend zu schreien. Andere Frauen fielen ein. Wir sind Tiere für dich. Du verachtest uns. Wir sind keine Menschen für euch. In meiner Not, diese schreckliche Situation zu beenden, tat ich etwas, was mir bis heute unangenehm ist. Ich ging auf die Verkäuferin des Affenfleischs zu und sagte ihr leise, ich sei mit einem Afrikaner liiert. Ihre Stimmung schlug um. Sie umarmte mich, dankte mir überschwänglich. Was für ein Abgrund, in mir wie in ihr. Charlotte Wiedemann, vom Versuch, nicht weiß zu schreiben, 2012.
Affengulasch, frisch aus dem Dschungel. Ein Symbol der schaurig schönen Exotik des sogenannten schwarzen Kontinents ist Wirklichkeit geworden, hat die Fiktion von Indiana Jones Filmen und kolonialen Schwarzafrika Bilderbüchern verlassen. In dieser Situation ist selbst die erfahrene Journalistin Charlotte Wiedemann in einem alten Denkmuster gefangen. Sie, die Weiße, schaut fast reflexhaft auf die kuriosen, wilden Schwarzen herab. Dabei reist die Journalistin seit 14 Jahren als Auslandskorrespondentin durch die Welt und ist es gewohnt, zwischen den Kulturen zu switchen. Sicher weiß sie, dass Buschtiere in Südkamerun häufig gegessen werden, um den Hunger zu stillen und aus langer Tradition. Vielleicht denkt sie auch daran, dass der Genuss einer Schüssel Affengulasch risikoreich sein kann. Experten meinen, das AIDS-Virus hätte sich niemals so schnell und flächendeckend verbreitet, wenn diese Schwarzen nicht dieses Affenfleisch gegessen hätten. Charlotte Wiedemann verhält sich in diesem Augenblick auf ihrer Reise durch Südkamerun typisch weiß. Und sie bemerkt es auch, nennt es in ihrem im Herbst 2012 erschienenen Buch ihren Abgrund. Dieses Verhalten würde in der Umkehrung kaum existieren. Eine Schwarze, die in einer Metzgerei im Landkreis Altötting an einer frischen Schweinskopfsülze vorbeikommt, würde diese regionale Spezialität wahrscheinlich anders beurteilen. Denn die Wilden, das sind immer die Schwarzen, nie die Weißen. Die Journalistin Charlotte Wiedemann hinterfragt den typisch weißen Blick in ihrem Buch »Vom Versuch, nicht weiß zu schreiben«, mit dem sie für einiges Aufsehen gesorgt hat. Denn das Buch ist nicht nur eine Selbstkritik, sondern vor allem eine Anklage gegen die gesamte Medienbranche. Die ach so aufgeklärten, rationalen Weißen blicken herab auf die Fremden, auf die Wilden, auf die Schwarzen und deuten dabei wie selbstverständlich andere Kulturen. Nebenbei festigen sie koloniale Hierarchien. Es ist ein Blick, der typisch ist, nicht nur für die deutschen Medien. Und dieser Blick hat einen Grund. Wir betrachten die Welt weiß, weil wir weiß denken.
Wir können nicht heraus aus unserer Haut. Eine Kritik des weißen Denkens. Sendung von Julia Fritsche und Barbara Streidel.
Ja, ich denke schon, dass unser Journalismus eine Hautfarbe hat, allerdings in einem inneren, eher geistigen Sinne. Die Medienbranche tendiert dazu, unsere Weltsicht absolut zu setzen. Und dafür muss man also gar nicht erst nach Afrika fahren, sondern Afrika in diesem Sinne beginnt bereits zum Beispiel mit dem Kopftuch tragenden Mädchen von nebenan, das gerade seinen Master an der Universität macht, aber das für uns, für den Blick also sehr vieler Medienkollegen trotzdem immer ein armes, unterdrücktes Wesen bleibt, weil man sich eben unter dem Kopftuch gar nichts anderes vorstellen kann.
Charlotte Wiedemann, geboren 1954 in Mönchengladbach. Haarfarbe grau-blond. Bezeichnet sich als Weiße.
Eines ist klar in der aktuellen wie historischen Rassismusdiskussion. Es gibt zwei Seiten. Da sind die mächtigen Weißen, die herabsehen auf die anderen, die armen, diskriminierten Schwarzen. Selbst wenn es nicht um das alte Denkmuster vom Master und Slave aus den USA geht, das den armen, diskriminierten Menschen noch ein primitiv und minderwertig mitgibt, sind es doch immer die Weißen, die die Schwarzen betrachten. Weiße gelten bis heute immer als die Norm, Schwarze dagegen als die Abweichung von dieser Norm. Genau dagegen richtet sich die sogenannte Critical Whiteness, die Theorie des kritischen Weißseins. Diese Idee steht für einen Perspektivenwechsel. Wer über Rassismus spricht, darf nicht nur auf die Betroffenen schauen, also auf die Schwarzen, sondern muss vor allem die kritisch betrachten, die vom Rassismus profitieren, nämlich die Weißen. Ihr Weißsein gibt weißen Expertinnen und Experten das Recht, als scheinbar neutrale und objektive Beobachter über die anderen zu sprechen. Diese anderen können Schwarze, also Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner in den USA sein, aber auch verschleierte Frauen in Deutschland. Das zeigt etwa die immer wiederkehrende Kopftuchdebatte hinsichtlich der Berufskleidung von Lehrerinnen an deutschen Schulen. Es geht hier um ein Machtverhältnis, das durch die Idee der Critical Whiteness neu betrachtet wird. Ebenso werden die historischen, sozialen, kulturellen Aspekte untersucht, die Menschen unabhängig von ihrer Hautfarbe zu Weißen oder Schwarzen machen. Der Zündfunkgenerator fragt heute: Ist Critical Whiteness ein Hirngespinst von diskutierfreudigen Fachidioten und ewigen Nörglern? Oder ist die Idee des kritischen Weißseins ein sinnvolles Instrument in der Rassismusdiskussion, ja, in unserem täglichen Leben?
Er sagt, ich bin hier nur Tourist. Ich bin nicht integriert. Das Dasein, das ich friste, hat ein anderer inszeniert.
Von den USA nach Deutschland. Wie Critical Whiteness zu kritischem Weißsein wurde.
Wenn wir aus den Medien von rassistischen Handlungen oder Opfern von rassistischen Angriffen erfahren, ist die Rollenverteilung eigentlich immer dieselbe. Böse, meistens privilegierte, irgendwie aggressiv gewordene Weiße in den USA, Europa, Deutschland verfolgen arme, meist sozial schwächere schwarze Afroamerikaner, Afroeuropäer, Afrodeutsche. Hinter den aggressiven Übergriffen steckt oft eine halbverdaute Postkolonialzeiterinnerung oder noch schlimmer, irgendein faschistoider, neonazistischer Ansatz. Dass mal arme Weiße zu Opfern von rassistischen Angriffen werden, davon hört man so gut wie nie. So wird die Rassismusdiskussion seit langem über die Rollen von weißen Tätern und schwarzen Opfern geführt. Erst seit in den 1990ern schwarze Denkerinnen in den USA eine neue Perspektive geschaffen haben, wird umgedacht. Wird nicht mehr nur über arme schwarze Opfer gesprochen, sondern vielmehr über das gesellschaftliche System, das diese ungerechte Rollenverteilung ermöglicht. Vielleicht die wichtigste Ideengeberin für diesen neuen Denkansatz ist die amerikanische Schriftstellerin und Nobelpreisträgerin Toni Morrison. In einem Interview mit dem US-amerikanischen Fernsehjournalisten Charlie Rose Anfang der Nullerjahre betont sie, dass sie zwar aufgrund ihrer Hautfarbe unterdrückt wurde, sich gegenüber ihren weißen Unterdrückern aber immer überlegen gefühlt hat.
Ich habe mich moralisch immer im Recht gesehen, mein ganzes Leben lang. Wenn mir Leute verboten haben, einen Laden zu betreten, ging ich davon aus, dass sie meine Einstellung kannten. Dass sie wussten, dass ich sie als die Minderwertigen betrachtete. Auch meine Eltern empfanden so.
Toni Morrison, geboren 1931 in Ohio, USA. Haarfarbe grau, bezeichnet sich selbst als schwarz.
Toni Morrison hat sich nie in der Rolle des armen schwarzen Opfers gesehen. Und diese starke Haltung zeigt sie auch in ihrer publizistischen Arbeit. In ihrer Essaysammlung Playing in the Dark, 1992 erschienen, betrachtet Morrison die US-amerikanische Literatur voll Selbstbewusstsein, voll schwarzem Selbstbewusstsein. Und kritisiert dabei berühmte Werke von Mark Twain oder Ernest Hemingway für ihren Umgang, besser gesagt Nicht-Umgang, mit der schwarzen Bevölkerung der Vereinigten Staaten.
Früher nahm ich als Leserin an, dass schwarze Menschen in der Vorstellung weißer amerikanischer Schriftsteller wenig oder nichts bedeuteten. Schwarze traten überhaupt nicht in Erscheinung. Es sei denn als Objekt eines gelegentlichen Anfalls von Dschungelfieber.
Wir sind also wieder beim Affengulasch und dem Dschungelfieber. Denn zu mehr sind die Schwarzen nicht zu gebrauchen in den großen Werken der US-amerikanischen Literatur im 19. und 20. Jahrhundert. Toni Morrison weiß, wovon sie schreibt. Bevor sie Anfang der 1960er Jahre im Alter von 30 Jahren anfing, eigene Romane zu schreiben, hat sie englische Literaturwissenschaften unterrichtet. Man kann also von einer Mission sprechen, die Toni Morrison über ihre Bücher verfolgt. Sie gibt der schwarzen Bevölkerung und besonders schwarzen Frauen eine eigene Stimme. Endlich. In ihren Romanen schreibt sie über das Leben von Schwarzen, hat aber dabei einen völlig anderen Blickwinkel als ihre weißen Schriftstellerkollegen. Morrisons Figuren sind Menschen voller Würde und moralischer Stärke. Ganz klar im Gegensatz zu den Wilden, auf die Schwarze auch in der weißen US-amerikanischen Literatur gerne reduziert wurden und werden. Als Literaturwissenschaftlerin kritisiert Morrison auch, dass die Herabsetzung von Schwarzen bzw. ihre fast vollständige Abwesenheit im US-amerikanischen Literaturkanon kaum hinterfragt wurde und wird.
Unter Literaturwissenschaftlern scheint es eine mehr oder weniger stillschweigende Übereinkunft zu geben, dass die amerikanische Literatur eindeutig immer die Domäne weißer männlicher Ansichten, weißen männlichen Genies und weißer männlicher Stärke gewesen sei. Und dass diese Ansichten, dieses Genie und diese Stärke deshalb in keinerlei Beziehung zu der überwältigenden Präsenz schwarzer Menschen in den Vereinigten Staaten stünden, ja weit davon entfernt seien.
Das schreibt die US-amerikanische Publizistin und Nobelpreisträgerin Toni Morrison in ihrer Essaysammlung Playing in the Dark im Jahr 1992. Und sie hat recht mit ihrer Beobachtung, sogar dann, wenn die Literatur von weißen Frauen verfasst wurde. Der arme Sklave Onkel Tom zum Beispiel in Harriet Beecher Stowes gleichnamigem Roman von 1852. Obwohl Onkel Tom ein guter Christ ist, wird er immer wieder verkauft und stirbt schließlich durch die Hand seines Besitzers, der ihn mit Gewalt dazu bringen will, dem christlichen Glauben zu entsagen. Oder auch die arme Sklavin in Willie Caseys Erzählung Saphira und die Sklavin von 1940. Die Sklavin muss vor ihrer Besitzerin Saphira fliehen, die eine Vergewaltigung plant, um eine Affäre zwischen ihrer Sklavin und ihrem Ehemann zu vereiteln. Es sind Figuren aus US-amerikanischen Klassikern, anhand derer Toni Morrison klarstellt, dass nicht nur die Literaturwissenschaften, sondern die gesamte Rassismusdiskussion vielerorts zu einer Art Sorgentelefon für weiße Menschen geworden ist. Hier können sie Mitleid haben. Sie schauen von ihrer sicheren, privilegierten Warte aus herab auf die armen schwarzen Opfer, die unterdrückt und gequält werden. Dass Unterdrücken und Quälen aber eine gängige Methode von überlegenen Weißen ist, ihren privilegierten Status zu erhalten, wird dabei fast immer außer Acht gelassen. Ungefähr zeitgleich mit Toni Morrison haben auch andere diese Beobachtung gemacht. In den frühen 90ern kritisierten schwarze und lateinamerikanische Feministinnen den weißen US-amerikanischen Mainstream-Feminismus. Auch hier ging es immer um nicht-weiße Frauen, wenn Benachteiligungen und Herabsetzungen aufgrund von Herkunft oder äußerlicher Erscheinung offengelegt wurden. Wieder wurden nur die Opfer betrachtet, nicht aber die, die aktiv diskriminieren, die andere zu Opfern machen. Aus dieser Kritik heraus entstand in den Geschichtswissenschaften und den Gender Studies eine neue Forschungsrichtung, die Critical Whiteness. Die Critical Whiteness geht davon aus, dass die Welt weiterhin von rassistischen Strukturen geprägt wird. Bedingt auch durch unsere Kolonialzeitvergangenheit, in der unzählige Schwarze aus Afrika von weißen Europäern versklavt wurden, verhalten sich bis heute viele Menschen rassistisch, allerdings häufig ohne es zu realisieren. Viele sind zum Beispiel überrascht, wenn ein schwarzer Arzt ist und nicht derjenige, der im Krankenhaus putzt. Sie verhalten sich so aufgrund eben dieser Strukturen, die unsere Welt einteilen in weiß, gleich richtig, privilegiert, erstrebenswert, und in schwarz, gleich anders, benachteiligt, bemitleidenswert. Es sind diese Strukturen, die durch die Critical Whiteness in den Fokus gerückt sind. Dieser klare Perspektivenwechsel zeigt sich auch in der Sprache der Critical Whiteness. Für sie gibt es Weiße, für sie gibt es Schwarze. Die nicht mehr aufgrund ihres Teints, farbig, halbdunkel, Latte Macchiato braun bezeichnet, beziehungsweise als Farbige oder Mischlinge bewertet werden. Schwarz gilt als die korrekte und vor allem selbstgewählte Bezeichnung für schwarze Menschen. In den frühen Nullerjahren ist die Critical Whiteness auch nach Deutschland gekommen. Der Ansatz des kritischen Weißseins hat politische Aktionsbündnisse ebenso wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von den Politikwissenschaften bis zur Geschlechterforschung angetrieben, die gängige Rassismusforschung kritisch zu beleuchten. Denn Weiße machen auch hierzulande Schwarze häufig und gern auf ihr Anderssein aufmerksam. Den Satz „Sie sprechen aber gut Deutsch“ würde hier kein Schwarzer je zu einem Weißen sagen. Umgekehrt aber werden schwarze Menschen in Deutschland häufig für ihre Sprachkenntnisse gelobt, auch wenn sie in Deutschland geboren und aufgewachsen sind. Ina Kerner ist Juniorprofessorin an der Humboldt-Universität in Berlin für Diversity Politics, ein wissenschaftlicher Diskurs, den man in etwa als Politik der Vielfalt übersetzen kann. Kerner hat die Diskussion über Critical Whiteness in Deutschland von Anfang an mitgeführt.
Es gibt sowas wie Kolonialrassismus in Deutschland. Es gibt Afrodeutsche, die von Rassismus betroffen sind, vielleicht in bestimmten Hinsichten in ähnlicher Weise wie Afroamerikaner und Afroamerikanerinnen in den USA. Und als die Critical Whiteness Studies etabliert wurden, also etabliert an den Rändern der Wissenschaften damals in den frühen Nullerjahren, war die Frauenabteilung der Initiative Schwarzer in Deutschland, die waren da sehr aktiv und hatten ein großes Anliegen, dass diese Fragen thematisiert werden. Ein Bedarf an Rassismus-Theoretisierung besteht meiner Ansicht nach, solange Rassismus besteht. Ob der dann Critical Whiteness heißt oder kritische Rassismusforschung und wie der ganz genau betrieben wird, das hängt jeweils immer von Einzelnen ab und davon, was sie theoretisch und empirisch für sinnvoll halten.
Ina Kerner hat in Berkeley, Bonn, Quetzaltenango, Chapel Hill und Berlin studiert. Augenfarbe blau, bezeichnet sich selbst als weiß.
Nicht nur an Universitäten und in Forschungskreisen setzen sich Menschen hierzulande seit den frühen Nullerjahren kritisch mit Weißsein und den damit verbundenen Vorteilen auseinander. 2008 erschien im Bertelsmann Verlag das Buch Deutschland schwarz-weiß der Musikerin und Radiomoderatorin Noah So. Untertitel: Der alltägliche Rassismus. Noah So wendet sich mit ihrem Buch an die breite Öffentlichkeit und macht die Theorie der Critical Whiteness alltagstauglich. Etwa wenn sie typische Situationen ihres Lebens beschreibt, in denen sie als Schwarze von Weißen benachteiligt wird. Als sie in den Bus einsteigt, will der Busfahrer nur von ihr den Fahrschein sehen, von den anderen weißen Passagieren nicht. Ein Fotoshooting für einen Merchandising-Katalog des FC St. Pauli wird abgesagt, weil sie ihr Haar als Afro trägt. Situationen wie diese gehören für viele schwarze Menschen in Deutschland zum Alltag. Den Weißen hingegen sind sie in der Regel fremd. Und zwar aus einem einfachen Grund.
Als Weiße haben sie derzeit unter anderem von Geburt an die folgenden Privilegien. Als Individuum betrachtet zu werden. Als vollwertiges Mitglied der Bevölkerung betrachtet zu werden. Nicht automatisch als fremd betrachtet zu werden. Nicht rechtfertigen zu müssen, weshalb sie in ihrem eigenen Land leben oder weshalb sie überhaupt in ihrer Form und Farbe existieren. Nie darüber nachdenken zu müssen, ob Verdächtigungen oder Kontrollen vielleicht aufgrund ihres vermeintlich anderen Aussehens erfolgen. Noah So, Deutschland Schwarz-Weiß, 2008.
Noah So's Buch wurde von der Presse gelobt als absolut empfehlenswertes Aufklärungswerk, das locker formuliert dazu anregt, eingefahrene Denkmuster aufzubrechen. Nach dem Erscheinen von Deutschland schafft sich ab im Jahr 2010 wird So von der Frankfurter Rundschau als Gegenspielerin zu Autor Thilo Sarrazin bezeichnet, der Deutschland gerne ganz in weißer Hand sähe. Andere, etwa eine Autorin der Zeit, ärgern sich über die große Strafpredigt, die Noah So Gesamtdeutschland mit ihrem Buch hält. Im Februar 2008 war die Autorin im Zündfunkstudio.
Rassismus ist ein Unterdrückungssystem, das so funktioniert, dass bestimmte Menschen diskriminiert werden, weil sie rassifiziert werden, also weil ihnen zugeschrieben wird von der Mehrheitsgesellschaft, dass sie eine Rasse, sage ich in Anführungszeichen, hätten. Die anderen, die Mehrheitsgesellschaft, die haben grundsätzlich in diesem System keine Rasse. Die sind zwar Weiße, behandeln sich aber nicht so und profitieren davon. Und Rassismus ist nicht nur, dass die einen benachteiligt werden, sondern die Kehrseite der Medaille ist gleichzeitig auch immer, dass die anderen davon profitieren.
Noah So, geboren in Bayern, Haarfarbe schwarz, bezeichnet sich selbst als schwarz oder Woman of Color.
Woman of Color, Man of Color, People of Color. Das sind relativ neue Bezeichnungen von und für Menschen, die nicht weiß sind. Noah So schreibt in ihrem Buch Deutschland Schwarz-Weiß, dass mit diesen Begriffen erstmals vorausgesetzt wird, dass Nicht-Weiße über gemeinsame Erfahrungen verfügen in unserer mehrheitlich weißen Gesellschaft. Der Begriff People of Color gilt in vielen englischsprachigen Ländern als gängig und politisch korrekt. In Deutschland hat sich die Bezeichnung im Alltag und in den Medien bislang nicht durchgesetzt. Hier wird im selben Zusammenhang meistens von Schwarzen gesprochen. Die Critical Whiteness-Aktivistin Noah So hat bereits 2001 die antirassistische Media Watch-Organisation Der Braune Mob gegründet und kämpft seit Jahren für ihre Mission. Sie reist durchs Land und liest aus ihrem Buch. Sie diskutiert und streitet. Sie hat ein interaktives Bühnenprogramm aus dem Buch entwickelt und an einem kritischen Lexikon mitgeschrieben. Wie Rassismus aus Wörtern spricht. Kerben bzw. Erben des Kolonialismus im Wissensarchiv Deutsche Sprache, das 2011 im Unrast Verlag erschienen ist. Dass eine solche Mission kräfteraubend ist, versteht sich. Als Noah So, eingeladen von der Grünen Jugend, Ende 2011 in einem Café in Fulda eintrifft, sieht sie eine Mohrenfigur, die einen Kerzenleuchter trägt und sagt ihre Lesung ab. Die Anfrage, sich hier und heute zu Critical Whiteness zu äußern, hat sie abgelehnt. Sie möchte zu diesem ganzen Thema gerade nichts mehr sagen, heißt es über ihr Management. Sie drückt sich nur noch über ihre Musik aus.
You drop the piano on my foot. Think I'll go in la la la. Fuck up my neighborhood. Think I'll go in la la la. Crying all the time. You are in, think of going la la la. Please don't be so angry. Why are you now mad? I am a nice person, and you just got me terribly sad. I don't see black or white. Pink or going la la la. Not sure if you are right.
Basically, such a nice person.
Der weiße Blick. Critical Whiteness in unserem Alltag.
Der Zündfunkgenerator widmet sich heute der Critical Whiteness, dem kritischen Auseinandersetzen mit dem eigenen Weißsein. Eine Idee, die es von den USA zunächst in die akademischen Kreise in Deutschland geschafft hat und schließlich auch eine breite öffentliche Wahrnehmung erfährt. Denn die Critical Whiteness ist nicht nur ein Forschungsbereich, sondern vor allem eine kritische Denkweise. Natürlich ist es ein Schritt in die richtige Richtung, wenn Pippi Langstrumpf in der Neuauflage von Astrid Lindgrens Kinderbuchklassiker nicht zum Negerkönig reist, sondern zum Südseekönig. Doch auch nach der Umbenennung bleibt die Figur ein Symbol für das Exotische, Andere, vielleicht auch das unterlegene Nicht-Weiße, das Schwarze. Die hitzige Diskussion aber über das Umschreiben von Kinderbüchern zeigt, dass neue Bezeichnungen oder das gänzliche Verschwinden von Geschichten wie die der Augsburger Puppenkiste über das schwarze Findelkind Jim Knopf aus dem Kinderkanal nicht immer die beste Lösung sind. Denn natürlich sind Figuren wie der Negerkönig in der Südsee oder Jim Knopf auch historisches Anschauungsmaterial. In der Critical Whiteness steht Weißsein für Mächtigsein, Privilegien haben, über die Deutungshoheit verfügen. Weißsein gilt heute als gesellschaftlich konstruiert, also als künstlich geschaffen, als etwas, was sich sozial und kulturell herausgebildet hat. Das Besondere am Weißsein ist, dass die Farbe Weiß unsichtbar ist, denn Weißsein ist die Norm. Dass jemand weiß ist, muss gar nicht erst erwähnt werden. Und es wird auch nicht erwähnt, anders als wenn jemand schwarz ist. Weiße Menschen können deshalb auch, weitestgehend unbemerkt, ihre Privilegien nutzen. Durch die Critical Whiteness wird diese Vormachtstellung offengelegt, die die Journalistin Charlotte Wiedemann in ihrem Buch »Vom Versuch, nicht weiß zu schreiben« untersucht.
Ist Weiß eine Farbe? Die Farbigen, das sind für uns die anderen. Weiß ist neutral, ein Grundton, voraussetzungslos. So sind wir geprägt und wir können nicht heraus aus unserer Haut, aus unserer unsichtbaren Farbe.
Charlotte Wiedemann schreibt seit 14 Jahren Auslandsreportagen für die Wochenzeitung Die Zeit, das Reportagemagazin Geo und die französische Monatszeitung Le Monde Diplomatique. In ihrem Buch »Vom Versuch, nicht weiß zu schreiben« beobachtet sie, welchen Blick westliche Journalistinnen und Journalisten auf die Welt haben. Ihr Urteil? Es ist ein sehr eurozentristischer Blick.
Während es zum Beispiel bei unserem Hauptstadtjournalismus normal ist, dass die Leute dort 10, 20, 30, schlimmsten Fall 50 Jahre über die gleiche Partei berichten, ist es so, dass die Auslandskorrespondenten immer nach einigen Jahren wechseln sollen, damit sie sich nicht zu sehr an Sittengebräuche und so weiter der örtlichen Bevölkerung anpassen. Mit anderen Worten, damit sie nicht zu viel verstehen. Sie sollen also möglichst viel von den Stereotypen, von den Vorurteilen des hiesigen Publikums im Kopf behalten und sich nicht so weit davon entfernen, denn sich davon zu entfernen, dafür werden sie nicht bezahlt.
Was für ein seltsames Jobprofil. Statt die Werte der anderen Kulturen zu vermitteln, sollten die Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten also lieber die westlichen Stereotypen beibehalten und noch verstärken. Unterdrückte Frauen in muslimischen Ländern, bärtige Moslems, die zornig die US-Fahne verbrennen, hungernde afrikanische Babys mit Fliegen an den Augen. Wir brauchen dringend eine Prise Critical Whiteness in den Medien. Denn manchmal fehlt dort die Bereitschaft für den kritischen Umgang mit dem eigenen weißen Blick. Dann ist die Sicht auf andere Kulturen schlichtweg anmaßend und arrogant. Manchmal aber liegt es auch einfach an der eigenen Unachtsamkeit. Auch ein Profi im kritischen Weißsein, wie Charlotte Wiedemann, ist nicht davor gefeit, in Fallen zu tappen.
Im Norden Nigerias, das ist der muslimische Teil von Nigeria, saß ich also einem kleinen, weil regionalen König gegenüber und habe mich also ganz darauf konzentriert, irgendwie zu verstehen, ob dieser Mann jetzt wirklich Einfluss hat, und er spielte eine Rolle in der Vermittlung von Konflikten. Und ich habe also erst gar nicht bemerkt, dass dieser Mann blind war. Er trug eine schwarze Brille, aber nun gut, Sonnenbrillen trägt man sonst auch vielleicht. Und es gab noch ein paar andere Anhaltspunkte, die ich aber einfach nicht gesehen habe. Also ich saß ihm gegenüber und erst in dem Augenblick, als er zu mir sagte, sind Sie alt genug, um Hitler gekannt zu haben, war mir also klar, dass da irgendetwas nicht stimmte und dass der Mann offensichtlich blind war. Also ich war selber zu blind, um die Blindheit meines Gegenübers zu sehen.
Da es in unserer westlichen Kultur ziemlich unwahrscheinlich ist, dass ein Blinder zum Staatsoberhaupt wird, kam Charlotte Wiedermann gar nicht auf die Idee, dass das in einer anderen Kultur anders sein könnte. Tahir Della ist ein Münchner Fotograf und seit fast 30 Jahren aktives Mitglied der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland. Er führt aktuell eine Kampagne gegen Racial Profiling, eine Praxis, bei der Polizeikontrollen durch äußere Merkmale wie ethnische Zugehörigkeit oder nationale Herkunft eingeleitet werden können und nicht, weil sich ein Mensch irgendwie verdächtig verhält. Hier setzt die Idee der Critical Whiteness natürlich sofort an. Im Namen des Racial Profiling werden eher Schwarze aufgefordert, ihren Pass herzuzeigen. Und zwar von weißen Sicherheitsleuten. Ist sowas nun rassistisch? Die Antwort darauf, sagt Tahir Della, können nur die Betroffenen selbst geben. Ein weiteres wichtiges Anliegen der Critical Whiteness. Die Rassismusdiskussion soll nicht mehr über Schwarze geführt werden, sondern mit ihnen. Einerseits geht es also darum, Weiße, die Privilegierten, im Blick zu haben. Andererseits müssen wir Schwarze zu Wort kommen lassen.
Ich war jetzt kürzlich in Berlin auf einer Veranstaltung von der Bell-Stiftung, wo diskutiert worden ist, wie der Stand der Rassismusdebatte in Deutschland ist. Da gab es ein paar Inputs von einigen Referentinnen und allen gleich und auch, das entspricht auch meiner Einschätzung, die Rassismusdebatte ist immer noch sehr stark davon geprägt, dass Rassismus nicht wirklich in seiner Gänze wahrgenommen wird in Deutschland. Das heißt, es wird immer noch sehr stark negiert. Es wird immer noch sehr stark verwiesen auf die Bronx zum Beispiel, dass es in anderen Ländern schlimmer wäre als in Deutschland. Also man tut es nur sehr schwer, glaube ich, in der gesamten Gesellschaft, Rassismus zu debattieren und vor allen Dingen tatsächlich auch die Erfahrungen der Betroffenen, in Anführungszeichen, wahrzunehmen oder zu hören und das dann wirklich in diesen Diskurs einzubinden. Da ist es eben ganz wichtig, dass dann gesagt wird, nicht ich als weiße Person definiere, was ist eine rassistische Handlung, sondern schwarze Menschen oder die People of Color, also betroffenen Menschen, definieren, was ist rassistisch oder was ist nicht rassistisch.
Tahir Della, geboren in München, Haarfarbe unbekannt, da kahl rasiert, bezeichnet sich selbst als schwarz, beziehungsweise Man of Color. All the people in the place just winding ways to get ready for the heavyweight champion sound. Big teams are grinding their amp right now. Get them with the killer what amp right now. Get ready for the BK skank right now. Front to the back with a nice vibe. Inside the mode with a ride vibe. Pioneer could be got what you like. Vibe, 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 vibe. Ganz schön seltsam. Die Spielregeln der Critical Whiteness.
Im Zündfunkgenerator geht es heute um eine Kritik des weißen Denkens. Dabei dreht sich die Diskussion vor allem auch um die Frage nach der Deutungshoheit. Wer kann glaubwürdig über Rassismus sprechen? Nur wer von Rassismus unterdrückt wird? Oder auch jemand, der sich seit 20 Jahren gegen Rassismus einsetzt? Natürlich macht es einen Unterschied, ob jemand auf der Straße beschimpft, komisch angeschaut oder auch im positiven Sinne wohlwollend diskriminiert wird. Also gut gemeint besser, zaghafter behandelt wird. Oder ob man sich bloß in eine solche Situation hineinversetzt. Selbstverständlich wollen und sollen auch Menschen über Rassismus reden, die nicht klassischerweise davon betroffen sind. Andernfalls würden ja viele Regeln und Formen des sozialen Zusammenlebens, wie Empathie, Verantwortung übernehmen und gegenseitige Solidarität, völlig überflüssig werden. Sprechen also nicht Betroffene in wissenschaftlichen oder linken Kreisen, müssen sie sich jedoch zunächst einmal selbst erklären. Denn genau das verlangt die Critical Whiteness ja, sich vor allem mit dem eigenen Weißsein zu beschäftigen. Ein altes Phänomen, das man auch aus anderen Bereichen kennt, erklärt der Soziologe Serhat Karakayali von der Martin-Luther-Universität Halle, nicht ohne Bedauern.
Wenn also in Seminaren die Sprecherinnen oder Sprecher, Leute, die Referate halten, erstmal 10 Minuten erklären müssen, wie sie, wie das so schön heißt, positioniert sind. Also da muss dann erklärt werden, dass man heterosexuell ist oder eben nicht, dass man einen Migrationshintergrund hat oder nicht, dass man aus der Mittelschicht kommt und so weiter. Und es wird eben angenommen, dass diese Eigenschaften, diese sozusagen objektiven Lagen, Klassenlagen hätte man vielleicht früher gesagt, jetzt ist das noch komplizierter geworden, dass die etwas aussagen über die Qualität dessen, was ich sage.
Serhat Karakayali, geboren in Duisburg, Haarfarbe schwarz, lehnt es ab, sich selbst in den Kategorien schwarz oder weiß zu sehen.
Für einen kritischen Umgang mit dem eigenen Weißsein ist es nicht nur wichtig, dass man seinen eigenen Standpunkt kennt, sondern dass man auch die anderen wissen lässt, aus welcher Perspektive man spricht. Aber dieses Positionieren ist eben auch anstrengend. Noch viel entscheidender ist, dass es manchmal auch dazu führt, dass Stimmen aus der Diskussion ausgeschlossen werden. Serhat Karakayali sieht kein Problem darin, dass Nicht-Betroffene über Rassismus sprechen. Er bedauert vielmehr die jüngere Entwicklung, die die Critical Whiteness genommen hat, und zwar anderen die Glaubwürdigkeit abzusprechen, und kann von einer eigentümlichen Anekdote berichten.
Dass ich also als Autor eines Buches angefragt wurde und wie sich nach vielen Verhandlungen und Nachfragen meinerseits rausstellte, ich schlug nämlich eine andere Kollegin vor, die thematisch da viel näher dran war. Da wurde mir irgendwann beschieden, naja, sie hätten eben entschieden, das Buch solle nur von Autoren, von People of Color verfasst werden. Ich gehörte also zu dieser Gruppe, wie mir dann beschieden wurde. Das war mir auch nicht klar. Andere Leute würden mich sicherlich anders einsortieren. Die Kollegin war jetzt auch nicht aus Deutschland, aber die Kriterien dafür sind offensichtlich variabel. Also man kann die weiterziehen oder enger ziehen. Das scheint so eine Sache von einer hermeneutischen Arbeit zu sein. Das ist mir selber nicht ganz klar. Ich lehne das auch total ab. Also mir scheint das eine äußerst problematische Kategorie zu sein, hier Weiße als eine feststehende soziale Gruppe zu benennen.
Darüber, wer die Deutungshoheit hat, wurde auch auf zwei aktivistischen Veranstaltungen im Herbst 2012 diskutiert. Dem antirassistischen No Border Camp in Köln und der Fünfjahresfeier des feministischen Blogs Mädchenmannschaft, der dafür bekannt ist, Diskriminierungen zu bekämpfen und Machtverhältnisse zu hinterfragen. Bei beiden Anlässen verboten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Namen der Critical Whiteness gegenseitig das Wort. Beim No Border Camp kam es, so die Veranstalter im Rückblick,
zur identitätspolitischen und autoritären Aufladung des Konzepts, sodass Critical Whiteness nicht mehr zum produktiven Stichwortgeber wurde, sondern zu einer anti-emanzipatorischen Dominanzstrategie.
Der Soziologe Serhat Karakayali forscht seit Jahren zu Rassismus und Migration. Er kennt die Stimmung auf No-Border-Camps und war von den Ereignissen schockiert.
Afrikanische Flüchtlinge zum Beispiel wurden einerseits in so eine Heldenposition gehoben, also egal, was die dann gesagt hatten, das war dann immer richtig. Zum anderen wurden Leute, die ja diese Position nicht geteilt haben, verurteilt. Also eine Person wurde eben untersagt, ihren Workshop durchzuführen. Und das sind Leute, naja, die schon seit 20 Jahren antirassistische Arbeit machen und wirklich sehr gut.
Ähnliche Dinge ereigneten sich auf der Geburtstagsfeier der Mädchenmannschaft im Herbst 2012. Im Streit ging es unter anderem auch um den ironischen Einsatz des sogenannten Blackfacing, also das Phänomen, dass sich Weiße in der Tradition von Theaterleuten die Haut schwarz anmalen, um damit zu Schwarzen zu werden. Weiße Aktivistinnen in Berlin hatten sich Burkas auf die nackte Haut aufgemalt, um auf Diskriminierungen aufmerksam zu machen. Hier deuteten also weiße Mitteleuropäerinnen die Rolle von Frauen in muslimischen Ländern und schlüpften gleich selbst in diese Rolle. Dass sich hier Menschen übergangen fühlen, ist absolut verständlich. Tahir Della von der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland erachtet die Praxis des Blackfacing als rassistisch. Er hat den Streit auf der Veranstaltung miterlebt.
Da war ich auf der Veranstaltung in Berlin, wo das sehr hitzig diskutiert worden ist, auf der Veranstaltung von Mädchenmannschaft, wo sehr schnell klar wurde, dass ja hier schon sehr relativ reflektierte Frauen am Start sind, die sich erstmal auf den ersten Blick sehr bewusst mit ihrem Weißsein auseinandersetzen und trotzdem natürlich an Grenzen stoßen. Werde ich markiert, rassistisch gehandelt zu haben, ist es natürlich erstmal ein sehr schwerer Schritt, das erstmal einzugestehen, zu sagen, okay, da ist mir möglicherweise ein Fehler unterlaufen, muss man ganz platt auszudrücken. Und der nächste Schritt eben dann auch tatsächlich kritisch sich tatsächlich mit dem Handel auseinanderzusetzen. Das ist dann schon wesentlich schwieriger.
Vor ihrer nächsten öffentlichen Veranstaltung möchten die Betreiberinnen des deutschen Webblogs Mädchenmannschaft nochmal ins Critical Whiteness Training. Das haben sie rückblickend auf die Veranstaltung verkündet, nachdem Teile der Mädchenmannschaft nach internen Streitigkeiten die Bloggemeinschaft verlassen hatten. Es ist nicht leicht, sich in theorielastigen Gewässern zu bewegen, vor allem, wenn es dabei um die Deutungshoheit geht. Serhat Karakayali sieht diese Entwicklung kritisch.
Dass das jetzt so eine größere, sagen wir mal, Anhängerschaft gefunden hat, nun ja, Das hat sicherlich damit zu tun, dass das ein relativ einfaches Angebot ist, mit diesem Problem umzugehen. Es bietet ein relativ autoritäres Modell des Umgangs mit Konflikten, Widersprüchen und mit sozialen Auseinandersetzungen, politischen Auseinandersetzungen umzugehen, nämlich über Moral. Das ist etwas, wo man immer, glaube ich, leicht Anhänger findet. Das andere ist viel komplizierter, es anders zu machen, ist anstrengender. Ich will das nicht völlig ablehnen. Wir müssen darüber reden, dass das, was die als Weißsein bezeichnen, nämlich Privilegien zu besitzen und dass wir über lauter Institutionen verfügen, die eben auf diesen Privilegien beruhen, dass wir in einer Gesellschaft leben, die eben sozusagen durchwirkt ist davon, dass eine ganze Reihe von Leuten ausgeschlossen werden aus diesen Institutionen. Dass das alles Dinge sind, über die wir reden müssen, ist überhaupt keine Frage. Weil was ich nur anrege, ist, dass wir nicht weiterkommen, wenn wir es so aufrollen, wie das jetzt eine kleine Strömung innerhalb dieser Bewegung tut. Denn das ist wirklich kontraproduktiv.
Auch in der Wissenschaft kann der Umgang mit Critical Whiteness kontraproduktiv sein. Nämlich dann, wenn wieder so diskutiert wird wie in der langen Zeit vor dem durch die Critical Whiteness eingeleiteten Perspektivenwechsel. Die Berliner Wissenschaftlerin Ina Kerner kennt diesen Mechanismus.
Was immer mal wieder als Problem formuliert wurde, ist, dass die Critical Whiteness Studies zu etwas führen, was dann weißer Solipsismus genannt wurde. Also dass dann sozusagen die Privilegierten die ganze Zeit über ihre Privilegierung sprechen und vielleicht über die Unzufriedenheit oder die Schuldgefühle und die Schwierigkeit, irgendwie jetzt diese privilegierte Position zu besetzen. Und das tun und sozusagen um sich selber kreisen, anstatt strukturellen Rassismus zu bekämpfen oder strukturellen Rassismus in seiner Strukturhaftigkeit zu thematisieren. Und dann würde man im Zweifelsfall über das Schulsystem sprechen und wen das privilegiert und nicht privilegiert. Und man würde über Einwanderungsgesetzgebung sprechen, man würde über Asylgesetzgebung sprechen, man würde über Diskriminierung am Wohnungsmarkt, am Arbeitsmarkt und in anderen Feldern der Gesellschaft sprechen. Und das ist natürlich was anderes, als sich über seine eigene weiße Position und die Schwierigkeit, die zu besetzen, auseinanderzusetzen.
Auch das engagierteste akademische Kolloquium, das Critical Whiteness als Grundlage der wissenschaftlichen Diskussion bezeichnet, kann also durch das Bedürfnis Einzelner, über sich selbst zu sprechen und über die eigene Betroffenheit in puncto Alltagsrassismus, an seine fachlichen Grenzen kommen. In diesem Zündfunkgenerator geht es unsichtbaren Strukturen des Rassismus an den Kragen.
Hör auf, dich als antirassistisch zu bezeichnen, wenn du in einer Großstadt wohnst und nur mit weißen Deutschen rumhängst.
Dazu fordert die Aktivistin Noah So die Leserinnen und Leser ihres Buches Deutschland schwarz-weiß auf und übersetzt damit das Konzept der Critical Whiteness ins Alltagsdeutsche. Wer sein eigenes Weißsein kritisch betrachtet, kann erkennen, dass Freundschaften etwa nicht nur privat, sondern durchaus auch politisch sein können.
Können wirklich alle kritisch weiß sein?
Am Anfang war die Critical Whiteness eine Theorie, die den Köpfen von intellektuellen und politisch aktiven schwarzen Frauen in den USA entsprang. Rund 20 Jahre später steht kritisches Weißsein heute für mehr. Durch den Perspektivenwechsel, den die Critical Whiteness in die Diskussion über Rassismus eingeführt hat, ist ein gleichberechtigtes Miteinander von Schwarzen und Weißen heute möglicher als früher. Wenn wir nicht mehr nur von Opfern und Tätern sprechen, sondern die gesellschaftlichen Strukturen untersuchen, die schwarze Menschen in unterprivilegierte Rollen drängen und Weiße in privilegierte, ja überprivilegierte, dann können wir etwas verändern. Es ist heute absolut notwendig, dass wir unsere eigene Position hinterfragen. Für Journalistinnen und Journalisten bedeutet das, dass sie ihre Arbeit grundlegend überdenken müssen, sagt Charlotte Wiedermann.
Es geht vor allen Dingen darum, Haltungen zu erkennen, sie zu kritisieren und sie dann auch möglichst zu ändern. Und diese Haltung ist eben für mich, was das Mediensystem angeht, vor allen Dingen Arroganz und auch eine völlig ungerechtfertigte Sicherheit in der Bewertung anderer Kulturen, oft eben in einer abwertenden Sicht auf andere Kulturen.
Es gibt noch eine weitere äußerst arrogante Haltung in dieser Debatte, nämlich die derjenigen, die die Deutungshoheit für sich beanspruchen. Menschen, die eine gerechtigkeitsstiftende Theorie wie die Critical Whiteness instrumentalisieren und für die Stärkung ihrer eigenen Machtbedürfnisse einsetzen. Das ist manchmal nicht leicht zu erkennen, besonders in komplizierten Debatten wie der Diskussion über Rassismus. Doch wer anderen den Mund verbietet, weil sie eine Theorie nicht kennen oder anders ausdeuten, disqualifiziert sich. Der Soziologe Serhat Karakayali hält das »Wer spricht« für zweitrangig. Ihm kommt es auf das »Was wird gesagt« an.
Ich finde, jeder kann sich zu Rassismus äußern. Die Frage ist, was gesagt wird. In den USA könnte man jetzt diese ganzen Sachen durchdeklinieren über die Frage, zum Beispiel, was man mit Personen in der Regierung macht, die schwarze Hautfarbe haben, Condoleezza Rice zum Beispiel, und die innerhalb der Black Community in den USA zu natürlich auch zu einer Kontroverse führen darüber, was man jetzt davon zu halten hat, weil diese Leute, ja, jemand wie Condoleezza Rice zum Beispiel, vertritt in keiner Weise die Werte und die politischen Positionen des Civil Rights Movements oder des Antirassismus in den USA. Und umgekehrt werden sie eine Menge weiße Leute finden, die aber eben das tun. Und das scheint mir doch wichtiger zu sein als die sogenannte Position, die man dann in einem solchen sozialen und politischen Raum, also in einem sozialen, identitären Raum einnimmt.
Seit den frühen 90ern stellen sich bei der Critical Whiteness zwei Fragen. Wer ist eigentlich weiß? Und wer ist schwarz bzw. gehört zu den People of Color? An diese Fragen knüpfen sich weitere Überlegungen an. Wir können Russinnen und Russen in Deutschland zu den People of Color zählen. Aber auch zur sogenannten globalen weißen Dominanzkultur, weil in Russland rassistisch motivierte Angriffe auf Schwarze keine Seltenheit sind. Geht es bei der Critical Whiteness um alle Arten von Ausschluss oder am Ende doch nur um die Hautpigmentierung, weil die Unterscheidung in Weiß und of Color den Rassismus nur verstärkt? Charlotte Wiedemann hat während jahrelanger Arbeit als Auslandskorrespondentin ihre eigene Definition von Weiß gefunden.
Für mich ist ja Weiß in erster Linie keine Hautfarbe, sondern ein Denkmuster. Und das, glaube ich, ist doch ein großer Unterschied. Ich denke mal, dass auch die sogenannten People of Color, das ist ein Ausdruck, der in der Critical Whiteness-Diskussion benutzt wird, also Farbige, sich eben auch weiße Herrschaftsmuster bedienen können. Ich habe das auch in Thailand gemerkt, wo also die relativ weiße Bevölkerung von Bangkok die dunklere Bevölkerung aus den Bergen im Norden verachtet. Natürlich vor allem dessen, weil sie arm sind, aber auch deswegen, weil sie eben halt einen dunkleren Teint haben. Also wir sind nicht die einzigen Weißen. Und deshalb würde ich auch davor warnen, dass man eine Diskussion so führt, als ob man Rassismus quasi als Täter und Opfer aufteilen könnte. Also die einen sind rassistisch und die anderen nicht. Das geht, glaube ich, nicht. Ich denke, jeder Mensch, egal welche Hautfarbe, kann sich rassistisch verhalten, wenn er sozusagen die Gelegenheit dazu bekommt. I've seen you on the run. I've seen you on the run. The place they call them.
Come on down beneath the violet sky. Come on down beneath the violet sky. Come on down beneath.
Können wir doch heraus aus unserer weißen Haut?
Natürlich kann man sich überlegen, ob die Stellen von Dozenten und Dozentinnen in irgendeiner Hinsicht quotiert werden sollten. Oder ob nicht versucht werden sollte, den Anteil der sogenannten Nicht-Weißen an der Lehre zu erhöhen. Das ist eine sicherlich sinnvolle Maßnahme.
Die Berliner Wissenschaftlerin Ina Kerner ist eine Spezialistin für Critical Whiteness. Wie Kerner im Falle der Wissenschaft, findet auch Charlotte Wiedemann für den Journalismus eine Quote überlegenswert.
Ich würde mir wünschen, dass wir öfter mit Leuten arbeiten, die eben diese Länder sehr gut kennen. Und ich denke, wir haben mittlerweile ein großes Potenzial, auch an binationalen Leuten bei uns in Deutschland, an Leuten von gemischt kultureller Herkunft, die sehr gut als Auslandskorrespondenten arbeiten könnten. Und gleichzeitig würde ich mir wünschen, dass man vielleicht einen gewissen Teil der Hauptstadtkorrespondenten für ein Praktikum in ein afrikanisches Land schickt.
Wer spricht worüber? Wer darf worüber sprechen? Und wer soll worüber sprechen? Eindeutige Antworten auf diese Fragen gibt die Critical Whiteness nicht. Und das muss sie auch nicht. Denn entscheidend ist, dass das kritische Weißsein die richtigen Fragen aufwirft, unabhängig von der Hautfarbe. Wer ist Täter, wer ist Opfer und wer bestimmt das? Und schließlich, wie können wir die Deutungshoheit gerecht verteilen? Die Critical Whiteness bewahrt uns nicht davor, Fehler zu machen. Denn in der Rassismusdiskussion müssen alle damit leben, Fehler zu machen, falsche Formulierungen zu wählen, ja, andere vielleicht mal mit Äußerungen zu verletzen. Denn wir kommen eben nicht heraus aus unserer Haut. Dabei gilt aber auch, jede Form der Solidarität ist besser als Verstummen und Aufgeben. Denn Critical Whiteness heißt eben, das weiße Denken zu hinterfragen. Dafür muss man auch mal den Mund aufmachen.
Wir können nicht heraus aus unserer Haut. Eine Kritik des weißen Denkens. Sendung von Julia Fritsche und Barbara Streidel.
Sprecherin Katja Amberger. Produktion Florian Scheirer. Redaktion Katja Huber. Die Playlist zur Sendung und weitere Informationen zum Thema gibt es unter bayern2.de Zündfunk. Von dort geht es auch direkt zum kostenlosen Generator-Podcast-Angebot. Am kommenden Sonntag, dem 3. Februar 2013, befassen sich Florian Fricke und Christian Schiffer hier im Zündfunk-Generator mit linkem Antisemitismus.